Genau, ich soll auch noch Grüße sagen von meiner Frau und ich hätte sicherlich auch Grüße von der Gemeinde sagen sollen, wenn ich davor die Gemeinde gefragt hätte, ob sie euch grüßen möchte. Also von daher fühlt euch mal aus Traunreuth gegrüßt, auch wenn ich jetzt nicht direkt den Auftrag habe. Meine Frau kann heute nicht dabei sein, die hat Musikteam in Traunreuth, deswegen bin ich heute ohne sie da. Und ich werde nachher auch relativ schnell wieder verschwinden müssen, weil wir eben heute noch diese Ausstellung aufbauen und ich derjenige war, der beim Abbau dabei war, von daher soll ich beim Aufbau auch dabei sein, weil die anderen nicht so genau wissen, wie es zusammengehört. Von daher, also nicht, weil ich euch nicht gern habe, wenn ich nachher gleich verschwinde, sondern liegt einfach an dieser Ausstellung, die wir haben. Ich möchte mit euch heute das erste Kapitel aus dem Buch Jona lesen. Das könnt ihr schon mal aufschlagen. Der Jona ist ja nicht so ganz einfach zu finden, der versteckt sich irgendwo in diesen kleinen Propheten zwischen Hesekiel und Matthäus. Ich bin darauf gekommen, über Jona eine Predigt mal zu halten in Traunreuth, weil ich ein Andachtsbuch gelesen habe, das heißt Erhebe deine Augen, vielleicht kennt es der ein oder andere von euch, von einem Bruder namens Christopher Shaw. Und da war mal so eine Andachtsreihe über Jona abgedruckt. Und ich fand die Gedanken darin so gut, dass ich dachte, es würde sich eigentlich lohnen, mal drüber zu predigen, über Jona. Eigentlich wollte ich eine Predigtreihe draus machen, aber dann haben andere Brüder aus Traunreuth haben dann über Jona 2 und 3 und Jona 4 gepredigt. Also ich meine, Jona-Predigtreihe nur ein einziges Stück geworden. Also keine Reihe, sondern bloß eine Einzelpredigt. Aber es geht heute um Jona 1 und ja, dieser Christopher Shaw, der bringt da recht herausfordernde, manchmal auch ein bisschen provokante Gedanken, aber mir haben diese Andachten geholfen, einfach das Buch Jona nochmal mit anderen Augen zu sehen und auch Neues drin zu entdecken, weil Jona kennt man eigentlich hauptsächlich aus der Kinderstunde, wenn man jetzt irgendwie in der Gemeinde aufgewachsen ist oder vielleicht Kinderarbeit macht, dann kommt man um Jona kaum drum rum. Aber es ist nicht nur in der Kinderstunde ein wichtiges Buch, sondern auch für uns heute noch hat es immer noch was zu sagen. Und ich möchte den Text gern lesen, Jona 1, ich lese einfach das ganze Kapitel. Da heißt es, einst erging das Wort des Herrn an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf, begib dich nach der großen Stadt Ninive und kündige ihr an, dass ihr böses Tun vor mich gekommen ist. Aber Jona machte sich auf den Weg, um aus dem Angesicht des Herrn hinweg nach Tarsis zu fliehen. Und als er nach Joppe hinabgegangen war und dort ein Schiff gefunden hatte, das nach Tarsis fahren wollte, bezahlte er das Fährgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und so dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen starken Wind auf das Meer hinabfahren, sodass sich ein gewaltiges Unwetter auf dem Meer erhob und das Schiff zu scheitern drohte. Da gerieten die Leute auf dem Schiff in Angst und schrien ein jeder zu seinem Gott um Hilfe und warfen die Gerätschaften, die sich im Schiff befanden, ins Meer, um das Schiff dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den Hinterraum oder in den untersten Raum des Schiffes hinabgestiegen, hatte sich dort niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffshauptmann zu ihm mit den Worten, »Wie kannst nur schlafen? Stehe auf, rufe deinen Gott an!« Vielleicht nimmt sich dieser Gott unser an, dass wir nicht untergehen. Dann sagten jene zueinander, kommt, wir wollen Lose werfen, um zu erfahren, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Als sie nun die Lose warfen, fiel das Los auf Jona. Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, du, um dessen Willen dieses Unglück uns widerfährt. Welches ist dein Gewerbe und woher kommst du? Wo bist du zu Haus und was für ein Landsmann bist du? Da antwortete er ihnen, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das feste Land geschaffen hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sagten zu ihm, was hast du nur getan? Die Männer wussten nämlich bereits, dass er sich auf der Flucht vor dem Herrn befand, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Dann fragten sie ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns nicht länger bedroht? Denn das Meer wurde immer noch stürmischer. Da erwiderte er ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und euch nicht länger bedroht. Denn ich erkenne, dass dieser gewaltige Sturm durch meine Schuld über euch gekommen ist. Nun strengten sich die Männer zwar an, das Schiff durch Rudern ans Land zu bringen, vermochten es aber nicht, weil das Meer immer ärger gegen sie tobte. Da riefen sie den Herrn an mit den Worten: Ach Herr, lass uns doch nicht untergehen, wenn wir diesen Mann ums Leben bringen, und rechne uns nicht unschuldig vergossenes Blut an. Denn du bist der Herr, du hast getan, wie es dir wohlgefallen hat. Darauf ergriffen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und sogleich legte sich das Toben des Meeres. Da gerieten die Männer in große Furcht vor dem Herrn, sie brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und taten Gelübde. Ich lese den ersten Vers von Kapitel 2. Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlingen sollte, und Jona befand sich im Bauche des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Ich möchte noch mal kurz beten, ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir es lesen können, dass du zu uns redest, auch durch solche Begebenheiten, die schon viele tausend Jahre zurücklegen, die uns trotzdem heute noch was zu sagen haben. Vielen Dank dafür und bitte hilf uns, es auch zu verstehen. Bitte hilf mir beim Reden und uns allen auch beim Umsetzen von dem, was du uns heute sagst. Amen. Ich habe die Predigt mal genannt, Jona, der widerwillige Prophet, und habe ihr 2 Punkte gegeben. Der erste heißt, unangenehm berührt durch Gottes Wort. Und der zweite heißt, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Also der erste, unangenehm berührt durch Gottes Wort. Und als Christen, da fragen wir uns ja oft, woher weiß ich denn, dass Gott zu mir redet? Wir haben vor kurzem wieder ein Gespräch mit jemandem gehabt, der mir gesagt hat, oder die Person, die mir gesagt hat, dass sie da und da Gottes Reden erfahren hat. Und ich mache mir immer so ein bisschen Gedanken, woher weiß die Person denn, dass das jetzt wirklich Gottes Reden war und dass das nicht einfach ihre eigenen Gedanken waren. Und so geht es uns ja manchmal auch, wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir, das ist Gottes Wort, von Gottes Geist eingegeben. Aber wir fragen uns oft in alltäglichen Situationen oder auch bei größeren Entscheidungen, wie kann ich denn das Reden Gottes von meinen eigenen Gedanken unterscheiden? Kommt das jetzt von Gott oder habe ich mir das selber einfach eingeredet? Und es gibt ja christliche Strömungen, in denen sehr viel Wert auf Eindrücke oder Visionen oder auch Träume gelegt wird. Und ich persönlich bin da ziemlich vorsichtig und möchte auch wirklich davor warnen, dass man nicht vorschnell bestimmte Gedanken oder Träume, die man so hat, als Reden Gottes deklariert. Dieser Christopher Shaw, den ich eingangs erwähnt habe, der schreibt in seinem Andachtsbuch: Wir sind fähig, fast alles, was wir hören, Gott in die Schuhe zu schieben. Doch bloß weil wir den Eindruck haben, garantiert dies noch lange nicht, dass dieser auch von Gott kommt. Wenn bei mir zum Beispiel eine schwere Krankheit festgestellt wird, dann ist natürlich der Wunsch da, dass ich gesund werde. Das geht uns allen so. Und dann denke ich wahrscheinlich über das Gesundwerden nach, weil mich dieses Thema einfach beschäftigt. Und wenn ich dann in der Nacht auf einmal vom Gesundwerden träume und im Traum vielleicht sogar gesund werde, dann ist das nicht zwingend ein Reden Gottes. Dann möchte Gott mir nicht in dem Traum unbedingt sagen, du wirst wieder gesund, sondern ist es sehr wahrscheinlich einfach eine Folge dessen, dass ich mich den tagsüber so viel mit diesem Thema beschäftigt habe und es mich dann in den Träumen verfolgt oder es in den Träumen verarbeitet wird. Wenn wir mit großem Eifer eine Sache verfolgen, dann passiert es ganz schnell, dass wir uns einreden, dass Gott selbst hinter unseren Plänen steckt oder dass er selbst uns diese Gedanken eingegeben hat, nur weil wir da einen großen Eifer dafür haben. Ein biblisches Beispiel wäre der König Saul. Ihr könnt es mit aufschlagen, wenn ihr möchtet, in 1. Samuel 23, ab Vers 19 bis Vers 21. Das ist so eine kleine Begebenheit, da muss ich aber ein bisschen die Vorgeschichte erzählen. Saul war ja König von Israel. Er wurde gesalbt und wurde eingesetzt, und dann hat er aber irgendwann gegen Gott gesündigt und Gott hat ihn verworfen, hat gesagt, Saul, mit dir ist es vorbei, du sollst nicht mehr länger König sein, und hat seinen Heiligen Geist auch vom Saul weggenommen, den er ihm für diese Zeit der Regierung gegeben hatte. Und gleichzeitig hat Gott schon den Samuel zum David gesandt und hat den David gesalbt als zukünftigen König Israels. Also das ist die Situation, die wir haben. Und jetzt hier in 1. Samuel 23, da ist der Saul gerade unterwegs, um den David zu suchen und umzubringen. Also Saul, der von Gott bereits verworfen ist, aber noch in der Regierung ist, der ist unterwegs, den zukünftigen König Israels, der von Gott bereits dazu bestimmt wurde, König zu werden, umzubringen. Und jetzt lesen wir in 1. Samuel 23, 19 bis 21. Aber die Siphiter, also die Bewohner von dieser Landschaft, zogen zu Saul hinauf nach Gibea und sprachen: David hält sich bei uns verborgen, auf den Bergfesten in Horesha, in Gibea Hachila, das südlich liegt von Jeschimon. Ist's nun, König, deines Herzens Verlangen, hinabzukommen, so komm. Wir wollen ihn, also David, in des Königs Hände übergeben. Da sprach Saul: Gesegnet seid ihr vom Herrn, dass ihr euch meiner erbarmt habt. Da merken wir was. Gesegnet seid ihr vom Herrn, dass ihr euch meiner erbarmt habt. Das stimmt nicht. Saul war zwar in diesem Wahn gefangen, dass er denkt, er muss den David umbringen, aber es war nicht Gottes Wille, dass Saul den David umbringt. Saul war verworfen, David war gesalbter König, aber Saul sagt hier trotzdem allen Ernstes: Gesegnet seid ihr vom Herrn, dass ihr euch meiner erbarmt habt, obwohl es nicht stimmt. Und da merkt man, wie er sich das eingeredet hat, hier im Auftrag Gottes unterwegs zu sein, obwohl es nicht so war. Und an diesem Beispiel, da sehen wir, dass wir, wenn man genügend Eifer hat, dann kann man sich ja auf dem falschesten Weg, auf dem man unterwegs ist, noch einreden, in Gottes Namen unterwegs zu sein. Auch wenn dieser Weg noch so gottlos ist, kann man sich noch einreden: Ich bin im Namen des Herrn unterwegs. Und so gibt es immer wieder erschreckende Beispiele. Vor kurzem von einer Frau gehört, die ihren Mann und ihre, also gläubige Frau eigentlich, die ihren Mann und ihre vier Kinder verlassen hat und mit einem Geliebten zusammenlebt, mittlerweile mit dem dritten oder vierten, glaube ich schon, und sagt: Ja, aber sie hat darüber Frieden mit dem Herrn. Über sowas. Also wo man merkt, da stimmt was nicht. Das kann gar nicht sein. Und vielleicht sind ja die ganze Debatte, ich weiß nicht, wie es euch in der Gemeinde geht, mit dem Thema Impfungen und Corona und so weiter, da gibt es ja auch unter Christen ganz unterschiedliche Meinungen, wo die einen sagen, also die Impfungen sind die Gabe Gottes, die anderen sagen, nein, das ist das Zeichen des Tieres. Also um die zwei ganz extremen, Positionen da mal darzustellen. Und vielleicht muss ich da mal hinterfragen und sagen: Hey, bin ich da wirklich auf Gottes Wegen unterwegs? Oder rede ich mir einfach selber was ein? Da muss man schon ehrlich vor sich selber sein. Und ich möchte nochmal ein etwas längeres Zitat von diesem Bruder Jean bringen, über das Reden Gottes, wenn also Gott zu uns redet, wie wir darauf reagieren. In der Bibel finden wir, dass Gottes Wort jeden, der es hörte, unruhig machte, manchmal lächerlich erschien oder skandalös wirkte. Denken Sie einmal an Mose, wie er mit Gott vor dem brennenden Busch haderte, oder an Sarah, die über Gottes Wort in hohem Alter ein Baby zu bekommen lachte. Jeremia war über seine Berufung verwirrt und Jona versuchte sogar aus der Gegenwart Gottes zu fliehen. Erinnern Sie sich an Zacharias, als ihm sein Kind angekündigt wurde, oder an den reichen Jüngling, der traurig wurde, weil er viel Geld besaß. Viele folgten Christus nicht, weil seine Worte zu hart waren. Die Liste ist schier unendlich, doch es gibt eine Gemeinsamkeit. Immer wenn Gott zu Menschen sprach, reagierten sie entweder unruhig, fühlten sich unwürdig, herausgefordert oder entrüstet, aber niemals begeistert. Das ist so ein provokanter Gedanke, den er in seinem Andachtsbuch darüber bringt. Ich denke, er überspitzt hier auch ein bisschen. Wahrscheinlich, um uns einfach vor falschen Wegen zu warnen und uns davor zu warnen, zu schnell unsere eigene Begeisterung als Gottes Reden misszudeuten. Ich denke, es gibt in der Bibel schon auch Menschen, die auf Gottes Reden freudig reagiert haben. Mir ist der Zachäus zum Beispiel eingefallen, der auf dem Baum saß und Jesus kommt hin und sagt zu ihm: Zachäus, steig schnell herunter, heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und die Reaktion von Zachäus fällt dann folgendermaßen aus: Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Also da merkt man zumindest eine Begeisterung, wahrscheinlich am Anfang, als Jesus unten stehen geblieben ist und dann hochschaut zu ihm, ging es ihm wahrscheinlich auch anders, aber als Jesus dann diese Worte sagt, da freut er sich und nimmt ihn in sein Haus auf. Aber überwiegend reagieren die Menschen in der Bibel auf Gottes Reden unruhig, entrüstet. Sie fühlen sich unwürdig oder herausgefordert. Und das ist eigentlich logisch, weil auch Paulus beschreibt das Evangelium als eine Botschaft, die den Juden ein Ärgernis ist und den Griechen eine Torheit. Und so ist auch das Evangelium, die ja eigentlich frohe Botschaft, oder was ja frohe Botschaft bedeutet, ist das Evangelium doch eine Botschaft, der widersprochen wird in dieser Welt. Wir dürfen uns von Herzen über das Evangelium freuen, aber wir dürfen uns auch nicht darüber wundern, wenn unerlöste Menschen oder auch manchmal unser eigenes Fleisch dieser Botschaft widersprechen und da irgendwo Zweifel sehen wollen. Und auch das Reden Gottes zu seinen Kindern, also wenn wir bereits seine Kinder sind und er macht uns Dinge deutlich in unserem Leben, das ist oft nicht angenehm. Müssen wir, denke ich, ehrlich sein. Manchmal lesen wir es in der Bibel und denken, ich muss was ändern in meinem Leben. Da stimmt was nicht mit dem überein, was ich hier in Gottes Wort lese, und Gottes Wort kann ich nicht ändern, also muss die Änderung bei mir anfangen. Oft sind es dann Dinge, die uns nicht so leicht fallen. Warum ist das so? Vielleicht, weil Gott uns nicht liebt und uns den Spaß verderben möchte? Sicherlich nicht, sondern weil er uns liebt und weil er das Beste für uns möchte, zeigt er uns auch die Schwierigkeiten in unserem Leben auf durch sein Wort. Und Gottes Wort steht immer im Konflikt zu unserem Fleisch. Also, und mit Fleisch meine ich einfach unser altes Wesen, das, was uns so ausmacht als Menschen, das, was wir, das, was sich auch gegen Gott richtet. Das ist das Fleisch, was die Bibel so nennt. Weil als Christen, da leben wir mit einem neuen Geist oder mit einem neuen Leben, das uns Christus gegeben hat, leben wir in diesem alten Körper, der immer noch bestimmte Begierden hat, die dem widerstreiten, was Gott möchte. Bei unserer Wiedergeburt, als wir Christus angenommen haben, da wurde unser Inneres neu, unser Geist wurde neu, aber unser Körper ist immer noch der alte. Der ist immer noch all dem ausgeliefert, was so auf uns einströmt. Auch dieser Körper wird irgendwann vergehen. Der ist dem Tod ausgeliefert. Und solange wir mit diesem neuen Geist in dem alten Körper leben, da haben wir diesen Kampf in uns, den auch Paulus in Römer 7 sehr plastisch beschreibt, wo er sagt, ich merke in mir, da streiten zwei Sachen gegeneinander, sodass ich nicht das tue, was ich will. Ich weiß zwar, was richtig wäre, aber ich erwische mich dabei, wie ich genau das tue, was nicht richtig ist. Und wenn wir jetzt also den Eindruck haben, dass Gott zu uns redet, durch einen Gedanken, durch andere Geschwister, durch bestimmte Umstände oder so weiter, dann sollten wir uns zuerst mal fragen, wie ist denn meine Reaktion auf dieses Reden Gottes? Wenn ich gleich direkt Feuer und Flamme bin für diesen Eindruck, den Gott mir gibt, dann sollte ich noch mal mir sehr genau Gedanken darüber machen, ob das wirklich Gottes Reden ist. Eben weil Gottes Wort ganz oft im Gegensatz zu unserem Fleisch steht, im Gegensatz zu dem, was unser Fleisch möchte. Wenn ich jetzt einen sterbenskranken Christen vor mir habe, der noch eigentlich in der Blüte seines Lebens steht, aber irgendeine schwere Krankheit bekommen hat, und ich gehe zu ihm und sage ihm, Jesus hat deine Krankheit getragen, du wirst wieder gesund. Dann freut er sich normalerweise. Und dann freut er sich sogar sehr darüber. Aber dasselbe könnte ich auch jedem anderen sagen, der nicht an Jesus glaubt. Und der wird sich genauso darüber freuen. Einfach, weil das eine Botschaft ist, die dem Fleisch gefällt. Und dasselbe gilt in Bezug auf Reichtum. In unserem Fleisch, da steckt der Wunsch danach, reich zu sein, mehr Geld zu haben. Und müssen ja gar nicht die Millionen sein, aber vielleicht so ein bisschen mehr, als ich habe. Immer so ein bisschen mehr, als ich habe. Und deshalb kommt auch das Wohlstandsevangelium so gut an bei den Leuten. Wer hörte nicht gerne, dass Jesus möchte, dass du gesund, reich und schön bist und glücklich? Das hören wir natürlich gern, aber das hört vor allem unser Fleisch gern, nicht unbedingt der Geist. Also ein wichtiger Prüfstein für das Reden Gottes ist die Frage, befriedigt dieses vermeintliche Reden Gottes mein Fleisch oder steht es im Widerspruch zu meinem Fleisch? Natürlich kann es auch mal deckungsgleich sein, das möchte ich nicht ausschließen, aber wenn ich sofort Feuer und Flamme bin für diese Sache, dann muss ich denken, oh, ist das wirklich ein Reden Gottes oder rede ich mir das gerade selber ein? Möchte ich das, dass es ein Reden Gottes wäre? Bei Jona, da war es ein ganz klares Reden Gottes. Zuallererst mal, weil wir lesen, Gott redet mit ihm, aber dann auch deswegen, weil diese Botschaft überhaupt nicht dazu geneigt war, sein Fleisch irgendwie zu befriedigen. Das war nichts, was man sich hätte herausgesucht hätte, als Jude in die Hauptstadt des größten jüdischen Feindes zu gehen und denen Buße zu predigen. Also, da kann man, das ist keine verlockende Aufgabe. Weil entweder die nehmen das an und dann ist der größte Feind Israels auf einmal irgendwie von Gott begnadigt, oder sie nehmen es nicht an und machen einen kurzen Prozess mit dem Jona. Beides ist keine so ganz verlockenden Optionen. Von daher hieß dieser erste Punkt jetzt unangenehm berührt durch Gottes Wort, und das hat der Jona hier erlebt. Und weil Jona jetzt dieses unangenehme Reden Gottes gehört hat und es nicht tun wollte, hat er sich dazu entschieden, das zu ignorieren. Das heißt, der zweite Punkt, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, und das sehen wir beim Jona auch sehr deutlich. Als sich entscheidet, dieses Reden Gottes zu ignorieren, wird es immer schlimmer mit ihm. Es geht immer weiter bergab. Und vielleicht kennt ihr das auch. Manchmal, da merkt man, Gott möchte einem was sagen und es ist einem nicht so ganz angenehm, was Gott zu sagen hat, und man versucht, sich rauszureden. Man versucht, das zu ignorieren. Man versucht, es aufzuschieben. Obwohl die Aufträge, die Gott mir bisher gegeben hat, also lang nicht so unangenehm sind, wie das, was Jona tun sollte. Es gibt bestimmte Dinge, und ich bin sowieso so einer, der Dinge gerne vor sich herschiebt. Also ich habe so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Dann ist die Motivation auf einmal etwas mehr da. Das können die Einkommenssteuererklärung sein oder sowas, die ich vor mir herschiebe, bis ich dann weiß, jetzt muss ich wirklich die endlich mal machen. Es können auch Gespräche sein, die ich vor mir herschiebe, wo ich vielleicht irgendjemand auf ein Fehlverhalten ansprechen muss oder irgendeine Sünde in seinem Leben entdeckt habe und sagt, da muss ich mit ihm drüber reden. Das sind auch Dinge, die ich dann vor mir herschiebe, weil ich einfach dem lieber ausweichen möchte. Obwohl ich weiß, es wäre richtig, es anzusprechen, schiebe ich es doch vor mir her und packe es nicht gleich an. Der schon erwähnte Christopher Shaw, der erwähnt noch ein paar andere Beispiele. Weiß nicht, vielleicht findet sich der ein oder andere drin wieder. Er schreibt hier, jemand hält sich aus allen Gemeindeaktivitäten heraus, weil er weiß, dass er in Sünde lebt und die Konfrontation scheut. Ein anderer geht extra einen Umweg nach Hause, weil ihn der direkte Weg an seinem Glaubensbruder vorbeiführen würde, bei dem er sich entschuldigen müsste. Jemand anderes kommt nicht zu einem Missionstreffen, da er weiß, dass sie nach Freiwilligen suchen und er sich vor der Verantwortung drückt. Wieder ein anderer möchte sich nicht auf eine Jüngerschaftsbeziehung einlassen, der sich davor drücken will, Rechenschaft abzulegen. In jedem der genannten Beispiele gehen die Beteiligten gewissen Situationen aus dem Weg, um nicht das tun zu müssen, was Gott von ihnen erwartet. Und wenn ich als Christ so lebe, dann bringe ich mich erstens um Chancen, die Gott mir gibt, denn so eine Jüngerschaftsbeziehung, das ist ja was, aus dem viel Gutes hervorgehen kann. Gott gibt mir da die Chance, jemand anderen besser kennenzulernen, vielleicht wächst eine Freundschaft raus, er gibt mir die Chance, geistlich zu wachsen. Aber wenn ich bewusst solche Situationen meide, um nicht das tun zu müssen, was Gott von mir erwartet, dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf meine Beziehung zum Herrn. Ich kann nicht in bewusstem Ungehorsam leben und gleichzeitig eine erfüllende Beziehung zu Christus haben. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht irgendeine Sünde in meinem Leben dulden oder irgendwelchen Dingen aus dem Weg gehen, die Gott, wo ich weiß, die möchte Gott von mir, und gleichzeitig glücklich sein in dieser Beziehung zum Herrn. Das funktioniert nicht, und jeder, der es schon mal versucht hat, der weiß, dass das nicht funktioniert. Und je länger ich auf dem Weg des Ungehorsams bleibe, je länger ich Dinge vor mir herschiebe, je länger ich diese Sünde dulde, desto dunkler wird es um mich her werden. Und desto weiter fahre ich den Karren in den Dreck, um es mal ganz plastisch auszudrücken. Und bei Jona, da können wir diese Abwärtsspirale auch beobachten. In Vers 1 und 2, da bekommt er den Auftrag, den er nicht ausführen möchte. Und dann lesen wir in Vers 3, aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Sowieso schon lächerlich. Also dieser Versuch von Jona, dem Herrn aus den Augen zu kommen, ist ja, wenn man Gott kennt, absolut lächerlich. Es funktioniert nicht. Aber um was es mir hier geht, ist, er kommt hinab nach Jaffo. Also er geht zu dieser Stadt, um dann da das Schiff zu bekommen und wegzufahren. Da geht er schon ein Stück weit hinunter in dieser Abwärtsspirale. Dann im Vers 5 heißt es, aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief tief. Also da im Schiff geht er noch weiter hinunter und fällt noch in einen tiefen Schlaf. Da geht es noch weiter runter in dieser Abwärtsspirale. Dann in Vers 12, er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Also nicht mehr nur im Schiff drin, sondern jetzt kommt er ins Meer und es geht noch weiter runter. Und dann Kapitel 2, Vers 1, aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und arg viel tiefer geht's nicht mehr, als in diesem Magen des Fisches, da mit Seetang oder was weiß ich, was der vor sonst noch gefressen hat, in absoluter Dunkelheit. Tiefer kann man eigentlich nicht mehr sinken, als Jona dort gesunken ist. Und das alles nur, weil er versucht hat, dem Herrn aus den Augen zu kommen, weil er dieses unangenehme Reden Gottes ignorieren wollte und vom Herrn fliehen wollte. Und so ist es auch bei uns. Bewusster Ungehorsam Gott gegenüber oder geduldete Sünde wird uns immer weiter runterziehen und immer weiter von unseren Geschwistern entfremden und auch unsere Beziehung zu Jesus immer, immer mehr belasten. Wir können nicht einfach so weitermachen und hoffen, dass es irgendwann wieder gut wird, sondern wir müssen umkehren. Das ist der einzige Weg, da wieder zurückzukommen. Das merken wir dann auch im weiteren Verlauf vom Buch Jona, dass Jona dann umkehrt. Und in Psalm 32 drückt es David sehr, sehr plastisch aus. Da heißt es, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Also er hat hier seine Übertretungen versucht zu verheimlichen, zu vertuschen, und er hat gemerkt, es geht nicht, das kocht in mir, das funktioniert nicht. Ich verschmachte daran. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre wird. Also drückt es hier sehr greifbar irgendwie aus. Und das ist genau der Weg von Gott weg, der immer weiter in die Dunkelheit führt. Aber wir müssen nicht auf diesem Weg bleiben, sondern es gibt einen Weg zurück. Denn David schreibt dann auch weiter im Vers 5 von Psalm 32. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Und dann geht es wieder aufwärts. Dann kann er wieder frei atmen. Dann kann er wieder mit dem Herrn leben und diese Beziehung ist wieder in Ordnung. Und manchmal denken wir vielleicht, oder der Teufel versucht es uns einzureden, dass unsere Sünde zu schwer wäre und dass wir schon viel zu lange dran festhalten, als dass es irgendwie noch ein Zurück geben könnte. Aber es ist eine Lüge. Es gibt ein Zurück, auch aus der verlorensten Situation. David, von dem wir hier lesen, der hat Ehebruch und Mord begangen, und ihm wurde vergeben. Nur ist die Sache, wir müssen mit unserer Sünde ans Licht kommen. Wir müssen ja in erster Linie vor Gott ehrlich werden in bestimmten Fällen sicherlich auch vor Menschen, wenn wir vor ihnen schuldig geworden sind. Aber es soll uns als Christen nicht darum gehen, irgendwie eine fromme Fassade aufrecht zu erhalten, damit alle denken, oh, was ist das für ein toller Christ hier, sondern unser Glaube soll echt sein. Wir sollen nicht Christsein spielen, sondern wir sollen Christsein wirklich leben. Das soll uns durchdringen. Im Vers 9 von Jona 1, da sprechen ja die Schiffsleute mit ihm und fragen ihn, wer bist du, wo kommst du her? Und er sagt, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Das sagt er zwar, vielleicht weil er es irgendwann mal auswendig gelernt hat, in seinem Konfirmandenunterricht oder Kommunionsunterricht, gab es bei den Juden nicht, weiß ich schon, aber dahinter steckt ja bei ihm gar kein lebendiger Glaube mehr, müssen wir ehrlich sein. Weil genau vor diesem Gott, der das Meer und das Trockene gemacht hat, genau vor diesem Gott rennt er oder versucht davon zu rennen, genau diesem Gott, der das alles in seiner Hand hält, ist er mit vollem Bewusstsein ungehorsam. Und statt umzukehren jetzt an diesem Punkt und zu sagen, wie blöd war ich, dass ich das gemacht habe, und auf die Knie zu fallen, den Herrn um Vergebung zu bitten, da lässt er sich lieber ins Meer werfen. Er bleibt auf dieser Abwärtsspirale, statt umzukehren, lässt er sich ins Meer werfen. Und da merken wir, es geht ohne Gott wirklich in die Dunkelheit. Da kommen wir nicht weiter. Und auch im Neuen Testament sehen wir das an zwei eindrücklichen Beispielen, Petrus und Judas. Beide haben ja Jesus verleugnet. Also Judas hat Jesus verraten und Petrus hat gesagt, nee, Jesus kenne ich nicht. Ich weiß nicht, was du sagst. Dreimal hat er es gemacht, bis der Hahn gekräht hat. Und beiden hat es danach furchtbar leid getan, was sie getan haben. Die haben da wirklich drunter gelitten, dass sie so versagt haben. Und der Judas, der bleibt mit seiner Schuld alleine und hängt sich letztlich an den Baum. Und Petrus hängt sich an Jesus. Und was immer zwischen dir und Jesus steht, lasst nicht zu, dass es eure Beziehung weiter belastet. Sondern bekenn ihm deine Schuld, so wie es in 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Mach's nicht so wie der Judas, um dich an den Baum zu hängen. Mach's nicht so wie der Jona, lass dich ins Meer schmeißen, sondern ja, geh diesen Weg zurück. Es gibt einen Weg zurück. Und der Weg ist sicherlich nicht unbedingt angenehm. Wenn ich jemand gegenüber Schuld eingestehen muss, dann kratzt es in meinem Ego. Aber die Alternative wäre, dass ich in dieser Abwärtsspirale immer weitermache und irgendwann hart auf den Boden aufschlag. Lass also zu, dass Gott mit dir redet in seinem Wort, auch wenn es manchmal unangenehm ist, weil er möchte dich davor bewahren, ohne ihn in die Dunkelheit zu gehen. Amen.